AI in Finance. Der Unplugged-Podcast von Sascha Dewald und Mike Klotz.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur 14. Episode von AI in Finance, unserem Unplugged-Podcast von Mike und Sascha Mir zum Thema künstliche Intelligenz im Zahlungsverkehr und im Banking. Wie versprochen letzte Woche machen wir mal eine kleine Sonderfolge zur WWDC. Die hat gestern stattgefunden. Das war die Entwicklerkonferenz von Apple. Und ja, da war wahnsinnig viel dabei. Und wir haben uns ja beide so nach den ersten Leaks und auch schwammigen Vorankündigungen wirklich drauf gefreut, dass wir da ganz viel Neues erleben werden. Und vielleicht war das so ein bisschen auch unser erster kategorischer Fehler. Denn größtenteils, als wir uns zusammengeschrieben haben, waren wir echt gelangweilt, oder Mike?
Total. Also erstmal fand ich es total cool, dass wir ja so ein kleines Rudelgucken gemacht haben. Also wir zwei alleine immer wieder uns WhatsApp-Nachrichten geschickt haben. Und naja, es hat ehrlicherweise auch tatsächlich lange gedauert, bis es eigentlich zu dem Thema kam, wo wir gerne drüber sprechen, nämlich das Thema AI, künstliche Intelligenz. Am Anfang waren erst einmal die typischen klassischen Updates, was passiert bei iOS 18, iPadOS 18. Da passiert natürlich eine ganze Menge, wollen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen. Kann man auch nochmal gesondert irgendwann nochmal beleuchten. Aber es hat lange gedauert, bis es dann tatsächlich dazu kam, dass Apple über AI gesprochen hat. Das Beste kommt gewissermaßen zum Schluss. Und ich war ehrlicherweise hinten raus tatsächlich ein bisschen enttäuscht und bin es auch immer noch, also eine Nacht drüber geschlafen, aber so richtig den Knaller gab's nicht. Aber lass uns doch mal vielleicht tatsächlich über so ein paar Dinge sprechen, die Apple überhaupt vorgestellt hat.
Ja, auch meine Reaktion war am Anfang, dass es viel zu wenig war und auch alles viel zu spät kam teilweise. Nach einer sehr kurzen Nacht schlafen, denn wir nehmen hier sehr früh auf, waren doch ein paar Schmankerl dabei, die mir positiv in Erinnerung geblieben sind. Lass uns da gleich mal drauf zu sprechen kommen. Ich würde aber auch sagen, lass uns jetzt nicht komplett chronologisch vorgehen, sondern wir machen ein bisschen Freestyle, vor allem nach den AI-Highlights. Wir möchten euch das ganze Hardware-Zeug ersparen, aber auch die Updates der unterschiedlichen Betriebssysteme von Apple Watch auf Vision Pro und Co. Und kommen dann direkt mal ans oder zum Eingemachten. Und das hat auch eine Weile gedauert, wie Mike gesagt hat, so ein bisschen nach einer Stunde. Ich glaube, nach einer Stunde, 10 Minuten war es endlich soweit. Apple hat dann sein KI-System Apple Intelligence vorgestellt. Und das Naming und Branding finde ich schon ziemlich cool, ne? Für das AI, Artificial Intelligence, dann auch Apple Intelligence zu nutzen, ist auf jeden Fall ein sehr smarter Schachzug, finde ich. Ich fände es noch cooler, während sie dabei geblieben, wie es in der Herführung war. Da hat nämlich Tim Cook darüber gesprochen, dass es ja auch ein Personal Intelligence ist. Und da dachte ich, oh, das ist eigentlich so jetzt so dieser Balanceakt, einmal richtig gut bis zum Ende durchgedacht, aus dem Artificial Intelligence und dem Personal Assistant jetzt einen Personal Intelligence zu machen. Den Weg sind sie dann aber nicht gegangen, sondern sie haben dann tatsächlich AI benutzt für Apple Intelligence und stellen auch eigentlich alles da drunter. Was denn zum Beispiel?
Also vielleicht ein Satz zum Namen, ja, das ist total charmant. Auf der anderen Seite passieren zwei Dinge. Das erste, man wird natürlich somit nicht automatisch in die Kategorie Artificial Intelligence gepackt. Das heißt, der Benchmark unter Umständen mit den verfügbaren LLMs, die wir haben, den wird es vielleicht gar nicht geben, weil Apple immer sagen kann, naja, wir wollen ja gar nicht competitive sein zu OpenAI. Und da kommen wir auch nachher noch zu, weil es wird ja auch integrative Möglichkeiten geben von anderen LLMs. Aber tatsächlich war es für mich ein schöner Marketing-Stunt sozusagen. Total nett, so ein bisschen wie AI in Mike zu packen, ist auch total cool. Aber von den Funktionalitäten, ja, vielleicht, wie du es gesagt hast, was ist denn Apple Intelligence? Also Apple Intelligence ist, glaube ich, in allererster Linie, korrigier mich, wie du drauf schaust, ein auf Privatsphäre optimiertes oder getrimmtes, kann man sagen, getrimmtes, intelligentes System, was auf dem, zunächst einmal auf dem Gerät läuft. Das heißt, am Ende ein LLM, welches ja on-device funktionabel ist und ohne Server zunächst einmal auskommt und natürlich entsprechend auch dann privat ist. Das heißt, anders als bei OpenAI oder ChatGPT oder Gemini bleiben die Daten in der Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Das ist ein Thema, was ich glaube, das haben sie oft und sehr stark herausgestellt.
Ja, und die Use Cases, die waren sehr schön eingebettet. Das ist uns auch mehrfach aufgefallen. Das ist diese typische, die Apple Seamless Way, wie sie quasi Hardware und Software miteinander verbinden. Auch das ganze Cross-Device, das war sehr schön. Und ja, man kann Texte Korrektur lesen lassen aus einer E-Mail. Man kann sich bessere E-Mails vorschlagen lassen nach, keine Ahnung, seriöserem Schreibstil oder professionellerem oder witzigerem Schreibstil. Das Ganze natürlich auch in allen Messaging-Funktionen. Das ermöglicht mir dann das Versenden von personalisierten Nachrichten. Aber auch das Thema personalisierte, animierte Bilder. Ne? Das Thema Bilder grundsätzlich ist ein relativ großes Teil. Zusammengefasst kann man auch aus allen möglichen Infos aus verschiedenen Apps abrufen und persönliche Daten der Nutzer scannen. Ja, man kann zum Beispiel Fotos von Familienmitgliedern einfacher finden. Ich kann meinen Personalausweis, der in meiner Fotobibliothek liegt, auslesen lassen. Das ist so ein bisschen wie OCR 2.0. Hat uns jetzt auch nicht geflasht. Ist ein schönes Feature, wenn man es mal braucht. Ich kann die Verkehrslage meiner Heimfahrt einschätzen lassen. Aber das sind alles so kleine Funktionalitäten, die sehen wir spätestens oder haben wir vor ungefähr einem Dreivierteljahr das erste Mal irgendwie auch bei GPT, Perplexity, Claude etc. gesehen. Die sind jetzt einfach auf meinem Device, wie Mike auch gesagt hat, schön eingebettet und das Ganze natürlich dann auch on-device LLM.
Genau, also ich glaube, das ist auch die größte Klammer oder der größte Unterschied neben dem Thema Privatsphäre, was Apple natürlich seit vielen Jahren spielt und auch sehr gut spielt, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, ist tatsächlich die sehr starke Verzahnung mit der Hardware. Das, was wir ja auch in unseren Podcasts immer wieder vermisst haben, wie cool es doch wäre, wenn ChatGPT auch einen Termin in meinen Kalender eintragen kann oder wenn ChatGPT auch eine E-Mail lesen kann und auch beantworten kann. Das geht über Drittanbieter, also Copilot als bekanntestes Beispiel, also die Integration von AI in Applikationen, die gibt es. Was Apple natürlich jetzt anders macht und auch hoffentlich gut macht, wir werden sehen, wie die Integration dann sein wird, ist eben die Integration ins Betriebssystem und dementsprechend ja sehr nahtlose Nutzerinteraktion. Und lustigerweise, wir hatten ja eben ganz kurz im Vorgespräch schon drüber gesprochen, Elon Musk findet das nur so mittellustig. Der hat ja schon angekündigt, ich muss lachen, dass er, wenn das so kommt und wirklich dann alles im Betriebssystem verankert ist, dann will er alle Apple-Geräte aus seinen, wie hat er es geschrieben, aus allen Netzwerken, die er bedient, irgendwie ausschließen. Das heißt, man kann dann künftig keinen X mehr nutzen oder was auch immer. Also ein bisschen weird. Aber
verbannen, hat er geschrieben.
Verbannen.
Also das wäre verbannen. Zumindest die deutsche Übersetzung, ja. Aber der ist fairerweise auch also wirklich komplett verwirrt unterwegs in den letzten Tagen. Wenn man sich jetzt mal alleine die Tweets der letzten Tage auch zur Europawahl von ihm anschaut, dann muss man sagen, eigentlich sollte man Elon in allem, was man gerade tut, verbannen.
Du hast es, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber ich glaube, es war Pip. Also wenn das ein Visionär ist, in diesen Visionen möchte man eigentlich nicht leben. Und ja, kleine Randnotiz.
Ja, total vielleicht richtig. Aber zurück zu einer Sache, die du gesagt hast, weil das haben sie immer und immer wieder betont, das ist das Thema Privatsphäre. Also das Thema Sicherheit und On-Device LLM ist einfach etwas, was sich Apple zu Herzen genommen hat und was sie immer wieder betonen und, glaube ich, quasi durch die gesamte Präsentation hinweg ihr Killer-Feature sein soll. Und ich glaube auch, das ist auch von der Architektur her ist es schön aufgebaut. Mal sehen, wie das dann wirklich läuft. Aber so diese grundsätzliche Verarbeitung von Nutzerdaten erfolgt einfach immer auf dem Gerät, nicht in der Cloud. Apple hat keine Möglichkeit, drauf zu gehen. Und dann haben sie es so ein bisschen geöffnet, indem sie dann gesagt haben, für größere KI-Modelle, für komplexere Anfragen bzw. Aufgaben, kann Apple dann quasi eigene Server mit etwas nutzen, das nennt sich dann Private Cloud Computing. Na, da würde dann die Anfrage entsprechend dann auch an Apples Server gesendet werden, wenn sie nicht mehr auf dem eigenen Device verarbeitbar ist. Aber tatsächlich nur für diese sehr speziellen Aufgaben werden dann die relevanten Daten an solche Server gesendet und die wohl auch nicht für ein weiteres Training gespeichert und auch für Apple grundsätzlich nicht zugänglich gemacht.
Und tatsächlich wohl, und das haben sie auch gesagt, getrennt von den anderen Servern, den anderen iCloud. Also es läuft nicht auf den generellen iCloud-Servern, die, glaube ich, auf Azure laufen, ich bin mir nicht 100% sicher, aber oder Amazon AWS, sondern wirklich losgelöst, das haben sie betont. Und als dritten Weg, auch das ist ja im Prinzip, also wenn man sich das ganze Thema AI bei Apple anguckt, dann haben wir auf der einen Seite, wie wir eben gesagt haben, On-Device, ne, das Ding als LLM auf dem Gerät. Da kommen wir ja auch gleich nochmal zu den Hardware-Voraussetzungen. Das schmälert es ein bisschen. Spoiler Alert. Das zweite Thema, dass manche Anfragen tatsächlich zu einem Apple-Server gehen können. Und Apple bietet ja die Möglichkeit, und dann kommen wir zu der Kooperation, über die wir ja schon letzte Woche gesprochen haben mit OpenAI. Man kann auch die kostenlose Variante oder eine kostenlose Variante von OpenAI, also ChatGPT, anbinden sozusagen. Lustigerweise haben sie auch da gesagt, dass die Daten nicht gespeichert werden. Das fand ich irgendwie bemerkenswert. Also da scheint es einen Special Deal zu geben oder so. Ich habe es nicht genau verstanden.
Ja, sehe ich genauso. Habe ich nicht verstanden. Also das wird kein Fehler gewesen sein, weil da natürlich jedes Wort 100-mal juristisch und medial geprüft ist. Aber also hat mich auch gewundert, ja.
Und zusätzlich aber, auch das haben sie gesagt, wenn man einen Paid-Account hat bei ChatGPT, kann man auch den hinterlegen. Also diese drei Wege wird es geben oder diese drei Integrationen von AI in die iOS und iPad und macOS-Welt. Schade an dem ganzen Thema, und das haben sie nicht so klar gesagt, das kam dann so ein bisschen später. Wer kann es denn nutzen?
Ja, lass uns mal, bevor wir dazu kommen, noch mal kurz zu Siri sprechen, weil das ist ja, also die coolsten Neuerungen gab es vor allem in Siri, und das ist auch das, wo wir dann irgendwie endlich aufgewacht sind und dachten, okay, das kann dann geil werden. Ne? Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie so ein Personal Assistant dann wirklich aussehen kann, wenn der 100%ig virtuell auf meinem Device läuft. Und das, also was auch Siri dann kann, ne, was Mike gerade gesagt hat über das ChatGPT und vor allem tatsächlich dann auch über GPT-4o den Zugriff zu haben. Und das ist dann trotz der vielen Gerüchte zu dem Thema schon auch ein fetter Paukenschlag, wie ich finde. Denn dieser Chatbot von OpenAI und diese Partnerschaft bringt natürlich auch einfach eine viel tiefere Nutzbarkeit dieser Integration. Das hilft vor allem bei der Bilderkennung, das hilft dann bei längeren Texten, sowohl in der Verarbeitung als auch in der Kreation natürlich. Und wichtig ist auch hier der Weg, ne? Wenn Daten tatsächlich mit ChatGPT, egal ob jetzt aus den nativen Anwendungen oder aus Third-Party-Apps, geteilt werden, dann werden die NutzerInnen erst nach ihrer Erlaubnis gefragt. Und erst wenn du diese Erlaubnis quasi mit einem Klick gibst, dann ist es auch möglich. Das heißt, grundsätzlich werden keine Anfragen irgendwie gelockt und der Zugriff zu ChatGPT auch dann erst möglich werden, wenn du das gegeben hast. Wie du richtig gesagt hast, es soll kostenlos sein. Das heißt, es ist dann Teil dieser Partnerschaft, auch dass man den Pro-Account verbinden kann. Aber was halt tatsächlich immer wieder aufkam, ist so diese, was ist denn jetzt die Verfügbarkeit davon? Weil was wir eigentlich von Apple aus den letzten Jahren gewöhnt waren, sowohl Hardware- als auch softwareseitig, es gab klare Daten. Und ich sag mal, wann jetzt iOS 18 ausgerollt wird, ne, für die Entwickler, ist quasi heute, also am Nachmittag danach. Für die breite Masse der Beta-User soll es, glaube ich, Juli sein. Und dann werden sie immer und immer schwammiger. Das heißt, eine sofortige Verfügbarkeit gibt es einfach nicht. Und die Protagonisten in diesem Video bleiben grundsätzlich halt schwammig mit den Zeitleisten. Das heißt, sie sagen, die Funktionen sollen dieses Jahr verfügbar sein. Ein anderes Mal ganz speziell bei Siri in Verbindung mit AI sagen sie in 25, aber ein richtiges Datum kriegst du nicht raus.
Und das, was du gerade sagst im Juli oder die Beta-Version, also was veröffentlicht wurde, ist in der Tat die Beta-Version von iOS 18, iPadOS 18 und den anderen Betriebssystemversionen. Die Integration oder vielmehr die Nutzbarkeit von AI, da kannst du dich als Entwickler, und das wird auch später, auf eine Warteliste setzen lassen. Das heißt, wir können jetzt fleißig testen, was bestimmte Funktionalitäten betrifft, aber in dem Moment, wo es wirklich darum geht, das ganze Thema Apple Intelligence zu testen, dann kann man sich auf eine Warteliste setzen und es ist unklar, wie schnell man dann zugelassen wird. Das heißt, wie du es gesagt hast, 25 ist noch ein bisschen hin und erinnert mich so ein bisschen an den Start von Siri. Das hat ja auch gedauert und dann wurde Siri erst als Beta gestartet. Und das schmälert für mich tatsächlich auch diese ganze Integration. Und die Frage, die ich mir halt stelle, und das war gestern, ich weiß nicht, wie du drauf schaust, für mich fühlte sich die Präsentation so ein bisschen an wie, ja, Siri wird intelligenter, Siri wird kontextueller, aber das, was wir heute mit ChatGPT tun, nämlich Dialoge führen, Gespräche ja führen, das scheint mir nicht der Fall zu sein. Das heißt, diese Mensch, fast schon menschliche Komponente, wo sich ja OpenAI hinentwickelt, die scheint es bei Siri in der Form so nicht zu geben.
Na, zumindest noch nicht. Also das, was wir erwartet haben, dass du wirklich deinen Personal Assistant in der Hosentasche hast, à la dem Film Her mit der Personal Assistant Samantha, über die wir jetzt schon eigentlich fast in jeder Folge gesprochen oder geschwärmt haben, das wurde überhaupt nicht besprochen. Auch das Thema Personal Assistant ist kein einziges Mal wirklich in der Art und Weise gefallen. weder von Tim Cook noch von dem Greg Federighi, der quasi der Software-Chef, über den können wir auch gleich nochmal reden, das ist ja irgendwie echt ein Freak, der Typ. Am Anfang ist er aus dem Flugzeug gesprungen, danach hat er eine kleine Parkour-Einlage gemacht und am Anfang dachte ich, das ist ein Double, aber dann habe ich mir irgendwie 2-3 Mal nochmal angeschaut. Und das ist halt schon er. Und also gefühlt ist der irgendwie unser Alter und springt irgendwie aus verschiedenen Stockwerken Höhe. Also völlig, völlig krass. Ich glaube, wenn da ein Fehler passiert wäre, dann wäre jemand anderes eingesprungen. Aber zu dem Thema, da war ich wirklich enttäuscht. Und ich glaube, sie mussten halt jetzt einfach irgendwas zünden und haben es deswegen halt irgendwie auch so schwammig und so weich wie möglich auch verwässert. Sie haben so ein paar schöne Sachen reingebaut. Es gibt eine neue witzige Funktion auf allen OS, die heißt Image Playground. Damit lassen sich quasi Gen-AI-Bilder generieren, also ähnlich wie DALL-E oder Midjourney, was wir hier auch schon ganz oft besprochen haben. Einfach mit dem Unterschied, dass das dann auf dem Gerät passiert und nicht in der Cloud. Das ist cool. Ne? Dann haben sie einen Zauberstift für...
Wenn ich da kurz einhaken darf, auch das Apple-typisch, total reglementiert. Die Bildgeneration funktioniert auf 3 Ebenen. Also du hast 3 Presets. Du hast einmal das Thema Sketch, du hast, glaube ich, Animation und als drittes, ich weiß nicht, fotorealistisch machen sie gar nicht. Also
das ist immer so cartoonisiert, ne?
Irgendwie sowas. Ja. Das heißt, man möchte auch natürlich hier vermeiden, dass irgendwie Schindluder tatsächlich getrieben wird. Also im weitesten Sinne halt Missbrauch. Und auch hier wieder reglementiert. Also alles in einem Ökosystem, alles mit klar definierten, ich will nicht sagen Schranken, aber zumindest mal Leitplanken.
Na, ich glaube, es liegt vor allem einfach an der Größe und an der Parametrisierung des LLMs, was auf deinem Gerät dann läuft. Also du schaffst einfach nicht mehr Möglichkeiten. Das heißt, du musst halt diese Leitplanken vor allem in der Bildgenerierung haben, weil du ansonsten einfach viel zu viele Parameter bräuchtest dafür. Und das machen sie nicht. Vielleicht kommt das irgendwann, aber ich glaube auch, das iPhone oder auch das iPad ist ja schon irgendwie vollgepackt mit sehr viel schlauer Hardware. Dafür brauchst du einfach deutlich mehr Rechenkapazität, was es, glaube ich, in der nächsten und übernächsten Generation wahrscheinlich einfach noch nicht so leisten kann. Und trotzdem sind die Sachen ganz cool. Es gibt jetzt auch zum Beispiel eine Funktionalität, die heißt Zauberstab wahrscheinlich auf Deutsch, also dieser Magic Wand. Und damit kann ich dann, wenn ich Skizzen auf dem iPad habe, ich kann die verbessern, ich kann die sogar erstellen. Ja, da haben wir beim letzten oder vorletzten Mal drüber gesprochen, dass es auch ganz viele Third-Party-Apps gibt, wo ich jetzt meine handschriftlichen Notizen so ein bisschen besser machen kann. Was ich mit dem Magic Wand machen kann, ich kann meine handschriftliche Klaue quasi einfach verbessern, wo ich auch mal sage, was ist denn der Use Case davon? Das ist doch total albern. Also entweder will ich meine Handschrift zu wirklich 100% erkennen und verifizieren lassen, um sie dann in maschinengeschriebenen Text zu überführen, aber meine Handschrift zu optimieren, um mir dann meine Handschrift zu zeigen, ist also wirklich ein Use Case. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein erwachsener, normal denkender Mensch wirklich braucht auf seinem iPad.
Ja, und was sie halt auch gezeigt haben, also neben diesen Funktionalitäten, die wir in der Foto-App sehen oder auch in der Notizen-App, also da, wir haben es ja eben schon mal gesagt, also die enge Verzahnung, wir sehen Funktionalitäten wie das Zusammenfassen von Artikeln, das Zusammenfassen von E-Mails, auch das Schreiben von E-Mails, also das Optimieren von Texten ist jetzt quasi nahtlos integriert in Apple Mail oder in Apple Notizen. Das ganze Thema iMessage wurde nochmal deutlich aufgebohrt. Es gab eine Funktion, die mir so ein bisschen hängen geblieben ist, die fand ich total nett. Sie haben das auch in einem Beispiel gebracht, wenn man seiner Mama schreibt, du bist eine Supermom oder Supermama, dann wird ein entsprechendes Bild dann erzeugt, basierend lustigerweise auf dem Kontaktbild, was man hinterlegt hat von seiner Mutter und dann so ein bisschen als Cartoon. Finde ich total nett. Also das ganze Thema Emoticons und im weitesten Sinne ja auch Personalisierung mit AI-Unterstützung finde ich sehr schön. Und ansonsten wird dann meiner Meinung nach die Luft schon ein bisschen dünner. Also es war sehr viel integriert und sehr viel auch, was man eigentlich, wie gesagt, heute schon kennt, auch von Drittanbietern Apps schon auch in nutzen kann. Wir haben das eben gesagt, Copilot als Beispiel, auch da, ne? Ja. Auch das ganze Thema Apple Intelligence wird natürlich in Pages, natürlich in Keynote, also in den Apple-eigenen Produkten Einzug halten. Und es wird ja auch die Schnittstelle geben für Entwickler. Das heißt, auch Drittanbieter, beispielsweise in unserer Branche, Banking-App-Entwickler oder im Zahlungsverkehr, können dann Apple Intelligence, da wo es Sinn macht, nutzen und Funktionalitäten integrieren. Wie weit, das muss man jetzt sicherlich gucken, da fehlt mir auch die Kenntnis, aber die Möglichkeit, also die Architektur und die Plattform bietet zumindest diese Schnittstellen. Und das natürlich, wie gesagt, alles auch, glaube ich, für uns gar nicht so unspannend. Wie gesagt, im Finanzbereich, Thema Privatsphäre, sicherlich ein Punkt, wo man drüber nachdenken kann, wie sinnstiftend kann man die Apple Intelligence Architektur dann auch einsetzen im Bereich der Drittanbieter.
Total, genau. Vielleicht noch eine Sache, bevor wir dann zum einen großen Haken kommen, den du ja schon so ein bisschen fast gespoilert hast. Du hast gesagt, es sind Emojis. Apple nennt die Genmojis, die sie jetzt einführen. Und löst es aber nicht auf. Und ich habe echt eine Weile gebraucht. Und dann ist, ah ja, klar, es ist Generative Emojis, ne? Also schöpferische Emojis, wenn man so will. Und aktuell gibt es ja, ich weiß gar nicht, wie viele Emojis es gibt. Wahrscheinlich, ich habe mal irgendwo gelesen, über 3000 oder 3500 Emojis, was ich schon krass viel finde. Aber mit Genmoji hast du dann quasi die Möglichkeit, dir deine eigenen Emojis je nach individueller Situation auch spontan passend nach einer Reaktion quasi zu erstellen. Das heißt, die Genmojis erscheinen dann quasi direkt in der Tastatur auf deinem iPhone, auf deinem iPad, werden dann auch gespeichert und du als Nutzer musst lediglich schon eine kleine Beschreibung wählen und das System nativ und lokal auf deinem iPhone erstellt dir dann quasi automatisch das passende Bild, das passende Emoji, um dann als Reaktion auf eine Nachricht, auf, keine Ahnung, auf eine E-Mail, auch als Sticker dann entsprechend abbilden zu können. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, kannst ja sagen, ich möchte, dass der freundlich aussieht, ich möchte, dass der professionell aussieht oder dass der einfach irgendwie sich witzig bewegt. Und du kannst ja einfach deine eigenen Emojis damit schaffen. Ich denke, das wird ziemlich gefeiert, zumindest von den jüngeren Leuten. Aber lass uns mal über den ersten oder den wirklich großen Haken oder den rosa Elefanten sprechen.
Ja, du hast mich ja jetzt dreimal unterbrochen. Ja, ich wollte es ja schon ganz am Anfang, den Spannungsbogen aufgebaut sozusagen, hast du. Ja, es gibt einen Haken und der ist, wie ich finde, gar nicht so klein, sondern ziemlich groß. Das ganze Thema, also Apple Intelligence, zumindest wenn es darum geht, dass es on-device läuft, ist vorbehalten den Geräten mit M1-Prozessor. Das heißt, da gibt es nicht so dramatisch viele. Aktuell betrifft das die Gerätegeneration iPhone 15 und da auch nur die Pro-Variante. iPhone 16 wird sicherlich dann entsprechend nachziehen dann im September, wenn die neuen Geräte vorgestellt werden. Und das Gleiche gilt auch beim iPad. Das heißt, die etwas günstigeren iPads sind außen vor. Es braucht also mindestens einen M1-Prozessor und 8 GB RAM. Die Voraussetzungen sind erstmal Schnurzepiepe, was Hardware betrifft. Die Aussage ist eher, es werden halt eben nicht alle Menschen nutzen können. Also wer sich jetzt gerade ein iPhone 14 vielleicht angeschafft hat oder so, guckt ein klitzekleines bisschen in die Röhre.
Ja, und das ist krass, ne? Also sowas gab es, glaube ich, noch nie, dass Apple Intelligence als einfach das neue, große, vielleicht sogar darunterliegende BIOS oder Betriebssystem wirklich nur für die neue Generation, ne, iPhone 15 Pro, iPads, Macs mit dem M1, wie du gesagt hast, oder dann noch neuere Geräte verfügbar sein wird. Und auch da, Apple Intelligence wird es auch vorher erstmal nur auf Englisch geben. Ja? Also da hat sich auch dieser Softwarechef, über den wir gesprochen haben, Greg Federighi, hat auch zweimal gesagt, ich glaube, übersetzt, wir stehen ganz am Anfang. Und ich glaube, das hätte so ein bisschen eigentlich das auch sein müssen, was sie am Anfang hätten transportieren müssen, dass das einfach ein Ausblick in eine ungewisse Zukunft einfach ist. Und ich finde das natürlich irgendwie nervig. Auf der anderen Seite ist es aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht, wenn man sich auch die letzten Quarterly Reviews von Apple halt irgendwie sauber anschaut, macht das Sinn, ja, weil diese Gerätebindung zeigt, Apple möchte bzw. muss mit Apple Intelligence einfach wieder mehr iPhones verkaufen. Und das macht auch ganz viel Sinn, denn die iPhone-Absätze sind in den letzten Jahren, in den letzten Quartalen massiv eingebrochen, deutlich schwächer geworden, vor allem, weil die letzten Modelle sich einfach noch kaum voneinander unterschieden haben, was ja dann auch in der Android-Gemeinschaft immer wieder zu Lachen gesorgt hat. Wenn du gesagt hast, ja, okay, ich will halt jetzt nicht immer nur ein bisschen meine Kamera verbessern, dann hast du dir nicht für die nächsten 1.500 Euro ein neues iPhone bestellt. Jetzt ist es vielleicht mal an der Zeit, das zu tun, weil du sagst, naja, okay, wenn das irgendwie dieses Apple Intelligence draufläuft, dann macht es halt irgendwie Sinn, dieses Geld auszugeben.
Aber du kommst natürlich so nicht in die breite Masse. Das ist das, was mich so ein bisschen daran stört. Es ist halt ein sehr elitäres Feature, das mal aus meiner Sicht zu betrachten. Und was ich in dem Zusammenhang super bemerkenswert finde, du bist ja ein großer Freund der Apple Vision Taucherbrille. Apple Intelligence wird es nicht für die Vision Pro geben. Und das fand ich schon mehr als bemerkenswert, weil das Ding scheint die Leistung nämlich gar nicht zu haben. Das heißt, selbst wenn du dir dann im Juli, und du haderst ja noch, dann in Deutschland die Apple Vision Pro kaufen wirst für schmale 4.000 Euro, wirst du da zumindest nicht in den Genuss von Apple Intelligence kommen. Also überlegst dir gut.
Genau. Das stimmt. Ich hadere noch. Ich lasse es nicht wissen. Genau. Also das ist so einmal im Schweinsgalopp jetzt die WWDC gewesen. Vielleicht noch zwei Sachen, die ich jetzt außer AI irgendwie ganz geil fand als Use Cases. Das ist einmal das Thema iMessage über Satellit. Denn das war ja bisher nicht so wirklich möglich. Aber mittlerweile sagen sie, dass in Gebieten ohne Mobilfunkempfang Apple jetzt quasi iPhone-Nutzer künftig Kurznachrichten über eine Satellitenverbindung verschicken lässt. Und das werde sowohl für iMessage-Chats zwischen Apple-Geräten als auch tatsächlich für klassische SMS funktionieren. Und ich finde das richtig gut. Bisher hatte Apple ja nur so eine Notruffunktion via Satellit. Und ich persönlich bin öfters mal in Gegenden unterwegs, wo ich tatsächlich gar kein Handyempfang über viele Stunden habe. Und da hat mir schon diese Notruffunktion über Satellit jetzt ein besseres Gefühl gegeben, aber jetzt auch noch die Möglichkeit zu haben, auch mal eine Nachricht absenden zu können und einen Standort, finde ich richtig gut.
Bist halt einfach ein krasser Abenteurer, wenn du dann bei dir auf der Finca mal keinen Empfang hast, kannst du schnell mal eine Nachricht schreiben. So. Hilfe. Aber was ich auch, wo du sagst, also bei mir, also auch da vielleicht noch zwei Sätze, was war generell bei iOS 18 oder iPadOS 18 zumindest mal bemerkenswert. Ich habe zwei Dinge mitgenommen. Drittanbieter können sich im Control Center integrieren. Also das ist ja dieses Ding, was ich mir oben reinwischen kann, wo ich halt auf dedizierte Funktionen zugreifen kann. Dort haben jetzt auch Drittanbieter die Möglichkeit, sich zu integrieren. Das finde ich ganz charmant. Und in dem Zusammenhang auf dem Lockscreen, wo ich ja links unten die Taschenlampe und die Foto- oder Kamera-App habe, die kann ich austauschen und kann mir dort beispielsweise meine Lieblings-App, zum Beispiel die Banking-App deiner Wahl, hinterlegen. Das fand ich noch ganz spannend. Und last but not least, die Wallet wird ja auch ein klitzekleines bisschen aufgebohrt, US-amerikanischen Bereich. Ich nehme nicht an, dass es nach Europa kommt. Kann man dann eine Funktion namens Tap to Cash nutzen, das ist sowas wie AirDrop. Ich halte im Prinzip die iPhones aneinander und kann dann Geld hin und her beamen. Also im Grunde Payment, Peer-to-Peer-Payment auf in einer etwas eleganteren Form. Fand ich ganz, ganz witzig, ganz interessant. Mal schauen, wie sich das dann anfühlt und ob es überhaupt nach Deutschland kommt.
Da kommen bestimmt jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein paar andere Interpretationen und auch tiefen Analysen, auch gerade jetzt von den Developer Days, die gerade stattfinden. Und dann würden wir das auch in den nächsten Episoden hier nochmal ein bisschen tiefer legen und dann vor allem uns natürlich dann auch in die Beta-Version von iOS 18 und den anderen OS dann reinnerden. Auch das neue OS fürs MacBook soll ja dann auch bald kommen und bin gespannt, wie wir die AI-Integration dann langsam hier auch wahrnehmen. Lass uns noch ein paar kurze News machen, die vielleicht nicht bis nächste Woche warten können. Was ich ganz spannend fand diese Woche war zum Beispiel Kling. Es gibt ein neues Modell aus China, welches Videos jetzt bis zu 2 Minuten Länge und eine extrem gute Auflösung, nämlich über 1080 Pixel, erstellen lassen. Und ich habe mir einmal nur die Demos auf der Seite angeschaut, die ist super langsam, weil sie wahrscheinlich hier nicht so richtig in Westeuropa irgendwie dargestellt wird. Aber es erinnert sehr stark an Sora und sogar die letzten Videos im Vergleich direkt mit Sora sehen im Vergleich bei Kling noch mal realistischer aus. Das sind so asiatische Kinder, die einen Hamburger essen. Und das sieht wahnsinnig echt aus. So ab und zu rutscht irgendwie die Lippe oder der Mundwinkel noch mal irgendwie in eine Richtung, die der Gravitation trotzt. Aber trotzdem, das ist schon viel, viel besser als so die ersten Sora-Videos. Frag dich natürlich, ob wir jemals darauf Zugriff bekommen in Europa oder ob das tatsächlich ein rein chinesisches Modell bleibt.
Du sagst es, also die Dinger sehen wirklich beeindruckend aus und wir packen es in die Shownotes. Mittlerweile gibt es sie ja auch bei YouTube. Wenn man es nicht weiß, to be honest, ich wäre nicht drauf gekommen, es sieht einfach zu echt aus. Wenn du dann natürlich weißt, es ist AI-generated, dann fängst du an zu gucken und siehst, wie du gesagt hast, ja, im Augenwinkel mal ein komisches Zucken oder das Essen verschwindet irgendwie komisch im Mund, aber es sieht schon wirklich krass gut aus.
Und ja, besser auch als Details, sorry. Ja, also ja. Wenn dann irgendwie dieses, naja, Burgerfleisch, es ist, also dieses künstliche Burgerfleisch dann so ein bisschen, keine Ahnung, Fleischsaft abgibt oder das Brötchen richtig eingedrückt wird, dann ist da noch so eine Gurkenscheibe, die dann ein bisschen verrutscht. Also es sieht total echt aus. Ist wirklich krass. Total, ja. Genau, ein zweites Thema, einfach auch, damit wir so ein bisschen zeigen, was auch Generative AI so an Research-Durchbrüchen in der Wissenschaft hat irgendwie gemacht. Microsoft hat jetzt ein neues KI-Modell entwickelt, was sie Aurora nennen, was extreme Wetterereignisse genauer vorhersagen kann. Die haben das gefüttert mit 1,3 Milliarden Parametern. Also das sind Millionen und Abermillionen von Stunden an Wetter und an Klima Klimasituationen und Klimasimulationen. Und dieses Modell liefert einfach jetzt viel präzisere Vorhersagen bei deutlich geringeren Rechenkosten im Vergleich einfach zu herkömmlichen Systemen. Und das geht natürlich dann los bei Extremwettersituationen, bei großen Stürmen, Hurricanes etc., wofür das System dann auch einsetzbar ist. Aber natürlich dann auch im Hinblick auf einfach ganz normales Wetterforecasting ist das ganz sicher auch eine Bereicherung. Ein weiteres Thema kommt von 11 Labs zusammen mit Nvidia. Und da auch vielleicht direkt, wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich über Wahlen gesprochen, auch über die Möglichkeit, gerade in großen Ländern mit unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen lokalen Sprachen. Und genau das zeigt jetzt quasi Nvidia zusammen mit 11 Labs. Die haben nämlich auf der Computex, das ist so die größte Technologie-Messe und Konferenz in Taiwan, eine Partnerschaft vorgestellt, bei der KI-Sprachtechnologie genutzt wird, um Keynotes, um aller Arten von Reden mehrsprachig in Realtime zu gestalten und trotzdem mit der Originalstimme des Sprechers. So, und das hat einfach mal sehr eindrucksvoll dann der CEO Jensen Huang vorgestellt, indem er teilweise einfach Englisch gesprochen hat und in Mandarin wurde das dann 1:1 übersetzt. Mithilfe der 11 Labs Technologie, das Ganze wurde trainiert wohl in weniger als einer Stunde mit einem 7-minütigen aufgezeichneten Audio von Jensen Huang und das sollte quasi der echte Use Case, der echte Prototype sein und ich habe es mir angehört, ich verstehe natürlich kein einziges Wort Mandarin, von daher war das für mich komplett useless, aber auch als er dann quasi das rumgedreht hat, dass Jensen Huang Mandarin gesprochen hat und das Ganze auf Englisch ausgegeben wurde. Ich hätte nicht sagen können, und ich habe mir schon ein paar Reden von ihm angehört, dass er es jetzt nicht ist. Es war so ein bisschen gestaucht immer mal wieder, aber vielleicht lag das ehrlicherweise auch so ein bisschen an der Verbindung. Aber wirklich also, eindrucksvoll.
Also Synchronsprecher oder Sprecherin ist, glaube ich, kein Thema der Zukunft. Ich bin mir nicht sicher, ob das wir in den nächsten Jahren noch so rauchen werden. Sorry.
Nee, glaube ich auch nicht. Und auch das Thema Videokonferenzen, da gab es diese Woche ein ganz spannendes Interview, ich glaube bei The Verge, wir werden es auch nochmal verlinken, ich muss den Link noch einmal finden, aber der Zoom-Gründer, das ist ja der Eric Yuan, der zeigt in einem Interview seine Vision von zukünftigen Videokonferenzen im Arbeitsumfeld und Zoom plant hier nichts weniger als das KI-gestützte digitale Zwillinge, also wirklich Digital Twins, sagt er in dem Interview, für uns in Meetings präsent sind, dort auch Entscheidungen treffen, während wir entweder an anderen Themen arbeiten oder vielleicht ne, zu Hause auf der Couch sitzen. Und danach gibt es auch noch ein Transkript davon, es gibt eine Zusammenfassung, die dir dann einfach quasi von deinem Digital Zwilling, der für dich das Meeting wahrgenommen hat, wahrnimmt. Und was auch so ganz spannend ist, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, der sagt dann halt auch so dieses, du kannst dem dann auch eine gewisse Prägung geben. Also wenn du zum Beispiel in eine Meeting-Situation musst mit einem externen Partner, wo es um eine Verhandlung von deinem Supplier-Management geht, dann kannst du sagen, und ich lese einfach mal vor, for that meeting I say, hey, tune that parameter to have better negotiation skills, send that version and join. Das heißt, ich kann halt grundsätzlich meinem digitalen Zwilling halt sagen, okay, ich habe diese Fähigkeit der Verhandlungstechnik nicht so wie du, sei bitte ein guter Verhandler oder sei in einem Personalgespräch vielleicht eine ganz empathische Führungskraft, die ich selber nicht sein kann oder nicht bin oder nicht sein will. Und dann setze ich einfach meinen digitalen Zwilling oder meine Armee von digitalen Zwillings einfach gleichzeitig in so viele unterschiedliche Meetings. Also das ist Next Level Shit.
Also ich muss immer mehr in Frage stellen, ob wir überhaupt demnächst noch Podcasts gemeinsam aufnehmen oder du einfach irgendwelche digitalen Zwillinge hier reinsetzt. Aber das mache ich dann auch und dann können die das für uns machen.
Ja, das sind mal so im Schweinsgalopp die wenigen relevanten News dieser Woche, unabhängig von der WWDC, über die wir ein bisschen länger gesprochen haben. Nächste Woche gibt es dann wieder mehr News.
An der Stelle sagen wir natürlich vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. In der Tat heute sehr nachrichtenlastig. Nichtsdestotrotz, wir haben uns fest vorgenommen, nochmal einen Deep Dive zu machen, denn nicht umsonst heißt unser Podcast Unplugged AI in Finance. Und wir haben ein paar spannende Themen in petto und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ciao.
Tschüss.